Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die sehr freundlichen Botschaften im Prolog, die ich sehr motivierend fand. Das Wahlergebnis in den USA und die anhaltenden Diskussionen national, hier das Erstarken und die der AfD und ihres rechten Corona-Leugnern. All das begegnet vielstimmig geäußert viel mehr Dinge, über die sich die Gesellschaft häufig aufregt und die anderen nicht findet. Ich sehe gerade, ich habe eine instabile Verbindung. Vielleicht geht es jetzt besser? Hören Sie mich jetzt besser? Ohne Video? Ich habe das Problem manchmal. Nein. Bin ich zu hören? Geht jetzt besser? Dann sehen Sie mir nach, dass ich das Video, auslasse aus technischen Gründen. Okay. Ein Urteil über andere zu treffen ist leicht. Das ist auch nicht per se falsch. Verstehen im Sinne Max Webers heißt ja, man muss nicht Cäsar sein, um Cäsar zu verstehen. Dieses soziologische Verstehen ist etwas anderes als die absolute Toleranz, als umfassendes Verständnis für andere zu haben oder sich empathisch in die anderen einzufühlen. Gerade ausgewertete, begründete und damit auch erklärbare Beurteilungen ableiten, etwa des Rechtsradikalismus oder des damit verwandten, das wurde bereits genannt, radikalen Islamismus. Wichtig ist dabei stets, Urteile zu begründen und nicht mit kantigen Pauschalisierungen aller jeder Extremist ist Mist zu stigmatisieren, ohne zu kritisieren. Wenn wir das Erleben der anderen wörtlich nehmen, also meinen, was mit Individuen oder Gruppen gemacht wird, statt was sie machen, was sie also selbstbestimmt leben, statt passiv zu erleben, dann sprechen wir auch über gesellschaftliche Verhältnisse, über die Realität des Seins, welche das subjektive Bewusstsein sicher nicht ausschließlich bestimmt, aber doch entscheidend mitprägt. Wir reden also auch über das Verhältnis der vielen Subsinnenwelten zum gemeinsamen Kitt, den man vielleicht im weiteren Sinne als gesellschaftlichen Zusammenhalt bezeichnen kann oder etwas macht- und konfliktorientierter auch als Hegemonie. Der französische Soziologe Luc Boltanski hat das Verhältnis der offiziellen zu den der offiziellen Realität, zu den Alltagswirklichkeiten der Menschen vermessen und ist dabei auch auf Verschwörungsideologien und den Extremismusbegriff eingegangen. Boltanski beschreibt, wie Realität durch festgelegte Formate stabilisiert und von Institutionen getragen wird. Diese Formate bilden eine Semantik, die besagen soll, was es mit dem, was ist, auf sich hat. Sie legen Qualifikationen fest und bestimmen das Verhältnis, das zwischen Ereignissen und Prüfungen der Realität vermittelt und einen Sinn herstellt, der akzeptiert werden muss. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat demnach das entstehende Projekt der modernen Staatlichkeit unter Rückgriff auf Wissenschaft und das Erziehungssystem Verfahren ausgebildet, um den Abstand zwischen gelebten subjektiven Wirklichkeiten, zwischen Subjektivitäten und den objektiven Dispositiven, die ihnen als Rahmen dienen, zu verringern. Der Staat dient als Garant sowohl für den objektiven Rahmen als auch für die Freiheit der Subjektivitäten. Mit seinen SprecherInnen, JournalistInnen, ExpertInnen, WissenschaftlerInnen, RichterInnen, ProfessorInnen und so weiter bildet er Institutionen, auch mit der Zivilgesellschaft, die in letzter Instanz für die Realität garantieren. Die erkenntnisgestützte Ausdehnung der Möglichkeiten und Spielarten der offiziellen Realität kann als Zumutung empfunden werden, wenn dadurch Macht und Privilegien, etwa gegenüber Frauen oder Migrantinnen, wenn vermeintliche Klarheiten, etwa der Zweigeschlechtlichkeit oder Riten und Gewohnheiten in Frage gestellt werden, etwa im Lebensstil im Kontext der ökologischen Transformation. Dann kann es zu Backlash-Effekten kommen und dazu, dass die Erkenntnisse oder der Raum der offiziellen Realität insgesamt in Frage gestellt oder seine Legitimität gänzlich negiert wird, wie wir das in Desinformationskampagnen, in Fake News, Verschwörungstheorien, alternativen Fakten und so weiter kennen. Dies ist also sehr oft der Fall bei Populistinnen, Fanatikerinnen oder Verschwörungsideologinnen, die angetrieben zu sein scheinen, vor allem von einem Nihilismus in der prinzipiellen Gegnerschaft und der Verweigerung zur offiziellen Realität und ihren Institutionen, gemeinsam mit der Tendenz zum antisemitisch strukturierten Denken alternativer Welterklärung, findet sich der kleinste gemeinsame Nenner, zum Beispiel zwischen Nazi-Hooligans und esoterischen Heilpraktikerinnen, aber auch zwischen Polizistinnen und Professorinnen, die gemeinsam gegen die behauptete Corona-Diktatur protestieren, wie morgen wieder in Leipzig. Diese Fallbeispiele sind natürlich nicht repräsentativ, sie sollen nur die Vielfalt dieses Spektrums illustrieren. Unsere pluralistische Realität ist veränderlich, sie ist fragil, ihre Institutionen sind unvollkommen und widersprüchlich. Zwischen Verfassungsnorm und Verfassungsrealität passen, etwa beim Diskriminierungsschutz, nicht nur Blätter, sondern ganze Wälder. Im dauerhaften Prozess der Demokratisierung erleben wir, wie diese Wälder dünner werden und dadurch Rückzugsorte und Verstecke jener verschwinden, die von der Distanz zwischen Anspruch und Realität oft profitiert haben. Die autoritären Nativisten, Populistinnen, Patriarchen, Rassistinnen und Plutokraten formieren weltweit autoritäre Rückschlagsrevolten. Anschläge, Ereignisse oder Krisen wie die Corona-Pandemie bilden und offenbaren Schwachstellen der Realität. Sie widersprechen den Erwartungen und Mustern. Sie eröffnen erweiterte Denk- und Möglichkeitsräume. Man kann die politische Redewendung von der alten und der neuen Normalität, also vor und mit der Pandemie, so verstehen: eine neue, offizielle, von Wissenschaftlerinnen, Medien und Politikerinnen kommunizierte Realität nimmt extremen Einfluss auf die alltägliche Wirklichkeiten aller. Das muss natürlich erklärt und gerechtfertigt werden, durch Aufklärung, durch Transparenz, durch Begriffe wie Solidarität. Und diese Rechtfertigung ist umso nötiger, je weiter weg die offiziellen Verlautbarungen von der Lebenswirklichkeit der Menschen sind. Denn die Alltagswelt in der Pandemie ist voller Widersprüche. Denken Sie an die unterschiedlichen Regelungen in Bundesländern. Denken Sie einerseits an den völlig überfüllten öffentlichen Nahverkehr, andererseits die Schließung der Gastronomie mit ihren sehr weitgehenden Sicherheits- und Hygienekonzepten. Und für viele ist der Virus im Alltag ja sehr weit weg. Etwa bei Menschen, die weniger durch den Virus bedroht sind als Risikogruppen, von solchen, die niemanden mit einem schweren Verlauf oder überhaupt eine Corona-Erkrankung kennen und Ähnlichem. Insofern erweist sich die institutionelle und politisch-kulturelle Realität in der Krise doch insgesamt als sehr robust und auch als machtvoll. Für die harten Leugnerinnen jedoch ist alles Offizielle und Reale schlicht Propaganda und belegt statt widerlegt die Degeneriertheit und Korruptheit des Establishments. Es kann daher nicht überraschen, dass vor allem Anhängerinnen alternativer politischer Realitäten sich den Corona-Präventionsmaßnahmen verweigern. Vieles aus den jetzigen Protesten kennen wir schon, den Lügenpressevorwurf, also die Behauptung, dass nicht die subjektiven oder auch die Kritik, dass nicht die subjektiven Wirklichkeiten öffentlich vertreten werden, sondern vor allem die offiziellen, objektiven, wissenschaftlich feststellbaren Realitäten und dass die oppositionellen Wirklichkeiten im Faktencheck widerlegt werden. Wir kennen die Vergleiche mit dem SED-Regime und seiner, wie Wilhelm Heidmeier es einst nannte, Zwei-Welten-Realität, in der das Offizielle und das Öffentliche auf der einen Seite und das Alltägliche und Private auf der anderen Seite weitgehend voneinander abgespalten waren. Wir kennen den Hass auf Politikerinnen, auf Medienmachende, auf Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, woraus immer auch die Aussage spricht, das ist nicht meine Realität. In der Klimakrise formiert sich die Gegenaufklärung strukturell ähnlich und wir können jetzt viel lernen, auch für künftige Auseinandersetzungen. In Krisen wird also deutlich, dass, in den Worten Boltanskis, die Realität faktisch weniger robust ist, als auf den ersten Blick erscheint und diejenigen, die für die Aufrechterhaltung dieses Zustandes zuständig sind, es die Naiven glauben lassen möchten. Eine andere Welt ist möglich, sagen Utopisten, eine andere Welt ist nötig, sagen Realisten. Die Welt wird immer schlechter und wir müssen den Niedergang jetzt mit radikalen Mitteln stoppen und die frühere Größe und Kohärenz wiederherstellen, sagen Kulturpessimisten. Für Bodansky, aber auch für Pierre Bourdieu und andere Soziologinnen und Gesellschaftskritikerinnen. Für Bourdieu und Bodansky sind Soziologinnen und Gesellschaftskritikerinnen letztlich auch so etwas wie Verschwörungstheoretiker, insofern sie die als Aufgabe der Disziplin beschreiben, Unsichtbares sichtbar zu machen, also die offizielle Realität in Frage zu stellen und eine andere, sehr viel realere, aber geheim gehaltene Realität zu enthüllen. Es ist nun keine Verschwörungstheorie, dass wir Soziologinnen sogar die besseren Verschwörungstheoretiker sind als diejenigen, die gemeinhin als solche bezeichnet werden. Denn unsere Theorien über Realitäten, Wirklichkeiten und Unsichtbarkeiten, die die offizielle Realität verschleiert, lassen sich im Gegensatz zu den Ideologien der Aluhutträgerinnen, Klimawandel- und Corona-Leugnerinnen, der QAnons, der Flat-Earthler und so weiter falsifizieren oder verifizieren. Verschwörungstheorien sind also keine Theorien, sondern Ideologien, Erzählungen oder Mentalitäten, die stets kollektiv paranoide Anschuldigungen einschließen. Nun ist vielleicht für das Aufrechterhalten der offiziellen Realität, nicht aber für das Verstehen des Erlebens nihilistischer Bewegungen hilfreich, wenn diese als Covidioten bezeichnet werden. Die Entwicklung dieser Akteure, die nicht nur für ihre Meinung demonstrieren, sondern mittlerweile auch Menschen angreifen, die sich an die Regeln halten oder beruflich auf deren Einhaltung achten müssen. Die erste Bomben von Corona-Leugnern, Angriffe von Verschwörungsideologen auf die Berliner Museumsinsel und die sich aufgrund der allgemein angespannten Lage in den kommenden dunklen Monaten wohl noch weiter verrohende Stimmung ist besorgniserregend. Gelassenheit und Zuversicht sind gefragt, um mit möglichst geringem Schaden durch diesen Winter zu kommen. Die Verschwörungsideologien bis zur besonders extremen QAnon-Bewegung sind auch digitale Popkulturphänomene. Sie radikalisieren Bilder, Erzählungen, Memes und Einflüsse aus der virtuellen und auch aus der traditionellen Kultur in den gleichen Figurationen, die wir auch aus Dystopien und Science-Fiction, aus Spionageromanen, Filmen, im Tatort, in vielen guten Geschichten, aber eben auch in den mörderischen Verschwörungslegenden der Vergangenheit, wie der Protokolle der Weisen von Zion, wiederfinden. Das Muster ist meist gleich. Es gibt nur drei Gruppen, nämlich die naiven und blinden Personen. Das sind heute die Schlafschafe, die Verräter in Politik, Medien und Wissenschaft und dann die wenigen Personen, die die tatsächliche Bedrohung erkannt zu haben meinen und die zum Kampf bereit sind. Wir haben es also hier auch mit Anteilen eines Reenactments zu tun, in dem fiktive Elemente aus Filmen wie Matrix oder Büchern wie 1986 als Alternative zur offiziellen Realität geglaubt wird oder zumindest so getan wird, als würde man daran glauben. Zugleich, wie Bolzanski schrieb, glaubt niemand mehr blind, was die zuständigen Experten behaupten, und jeder kann aus dem Internet gefischte Gegenbeispiele oder Gegenansichten anführen, was für die eigentliche Wahrheit und die wahre Demokratie von Nachteil sein kann. Alle glauben an alles Mögliche, aber niemand glaubt mehr an irgendetwas. Das ist die Rückkehr des Nihilismus. Richten wir nur noch den Blick auf die im positiven wie negativen Sinne träge, das heißt nur mäßig politische, oft angerufene, schweigende Mehrheit, die das Rückgrat der offiziellen Realität mit all ihren großen, unbeantworteten Fragen, etwa hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit und Klimawandel, aber auch ihrer demokratischen Integrations- und Innovationsfähigkeit bilden. In der New York Times war dieser Tage noch vor der US-Wahl ein Artikel der Politikwissenschaftlerinnen Jana Krupnikow und John Barry Ryan zu lesen. Ihre These: Die wahre Kluft in Amerika besteht zwischen politischen Junkies und allen anderen. Also denen, die jetzt ständig klicken, wie haben sich denn die Wahlergebnisse entwickelt und der großen Mehrheit. Die meisten Amerikanerinnen, so ihre These, betrachten Politik als zwei Lager, die endlos und fruchtlos über unwichtige Themen streiten. Die Autoren stellen fest, die meisten Amerikaner, zwischen 80% und 85%, folgen der Politik nur beiläufig oder gar nicht. Nur 15% bis 20% verfolgen sie aufmerksam. Verstärkt wird die starke Polarisierung in sozialen, wird dies durch die starke Polarisierung, vor allem in sozialen Netzwerken, so die Kernthese, wodurch sich die Realitäten der Minderheiten, der stark in politischen Diskussionen involvierten beider Lager zunehmend von der Mehrheit entfernen. Zum Beispiel glaubten sowohl Demokraten als auch Republikaner, die die Politik nicht genau verfolgen, dass niedrige Stundenlöhne eines der wichtigsten Probleme des Landes sind. Aber für harte Partisanen wird dieses Problem kaum wahrgenommen. Man streitet stattdessen über Trumps Tweets. In anderen Worten, die Politprofis verhandeln eine offizielle Realität, die immer weniger mit der Realität der Alltagsmenschen zu tun hat. Fast 45% der Menschen in den USA, die sich stark engagieren, geben demnach an, dass sie ihre Ansichten häufig, in einigen Fällen täglich, über soziale Medien mitteilen. Bei Menschen ohne politische Gewohnheiten sind es aber nur 11%. Eine Studie des Pew-Zentrums zeigt zudem, dass 10% der Twitter-Nutzerinnen für 97% aller Tweets über Politik verantwortlich sind in den USA. Das heißt, über die sozialen Netzwerke gewinnen engagierte Minderheiten jeder Richtung eine herausgehobene Position, die nicht bevölkerungsrepräsentativ, aber durch ihre Öffentlichkeit enorm wirkmächtig ist. Offizielle Realität und Alltagswirklichkeiten werden nicht nur vielfältiger und immer schnellerem Wandel unterzogen, sondern sie entfernen sich durch Online-Polarisation voneinander. Und Donald Trump hat es perfekt verstanden, dies auszunutzen und sich als Präsident zu zeigen, der so schonungslos, kalt, marktradikal, rassistisch, sexistisch und rabiat ist wie der Alltag vieler Amerikanerinnen. Kommen wir für den letzten Punkt zurück nach Deutschland. Unter anderem aufgrund des politischen, medialen und sozialen Systems ist die Polarisierung hier noch nicht so weit fortgeschritten wie in den USA. Es lässt sich ein vergleichsweise kleines rechtsradikales Milieu ohne realistische Machtoptionen auf Bundesebene relativ klar von der liberalen demokratischen Mehrheit, die selbstverständlich nicht homogen ist, abgrenzen. Ähnliches gilt für diejenigen, die Verständnis für die Corona-Maßnahmen haben, und die Minderheit, die dagegen demonstriert. Die Pandemie schafft zumindest bisher eine neue gemeinsame Realität. Dies kann sich ändern, wenn sich Verteilungskonflikte verschärfen und nicht mehr mit so viel finanziellem Wumms, wie Olaf Scholz sagte, wie bisher abgefedert werden können und wenn die soziale und ökonomische Rechnung des jetzigen Kraftaktes in der Zukunft beglichen werden muss. Wir sollten diese Zeit also nutzen, um in der Vielfalt der Subjektivitäten neue Gemeinsamkeiten für unsere geteilte Realität zu finden, für unsere gemeinsame Realität zu finden. Etwas, was wir alle gemeinsam haben, ist unsere Körperlichkeit. Gesund und unversehrt wollen alle sein, jetzt und in der Zukunft. Dies ist in der Pandemie bedroht. Meine Hoffnung und mein Appell ist daher, wenn es Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft gelungen sein wird, uns und die anderen, die wir ja alle auch sind, gemeinsam durch die Pandemie zu bringen, dann besteht die Chance, dass dadurch Vertrauen und eine neue, gemeinsame, vielleicht globale Deep Story und daraus ein gesellschaftlicher Zusammenhalt entstehen kann, mit dem wir auch durch Klima-, Armuts-, Wohnungsmarkt- und Rassismuskrisen kommen. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten und ich finde, die heutige Veranstaltung bietet dafür ein hervorragendes Forum. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich war jetzt gut zu verstehen, auch wenn Sie mich nicht sehen konnten.